Moin moin liebe Freunde von Finfo Podcast. Es ist wieder Zeit für dein tägliches Aktien- und Finanzupdate. Wieder mal von mir, Benjamin, dem Podcast-Host von Finfo. Und das Ganze wird dir präsentiert von Scalable Capital. Fertig. Das habe ich jetzt einmal ein bisschen schneller durchgehauen, weil ich habe immer gemerkt, dass es einige Leute gibt, die das einfach skippen. Das gönne ich dir nicht. Das gönne ich dir einfach nicht aus Herzen. Deswegen alles gut. Wer das nicht hören möchte, der kann das natürlich skippen. Ansonsten, wer es austesten möchte, kann es gerne mal austesten. Wenn du es über scalable.capital/finfo machst, würde mich sehr freuen, würdest du unsere Arbeit damit sehr unterstützen. Heute ist auch noch ein toller Tag, nämlich es ist Mittwoch und ich hoffe, es wird diesmal kein Dip-Woch, also dass die Börsen nicht nach unten dippen. Darauf kann man nur hoffen. Im Endeffekt weiß man ja nie, was passiert, aber lass uns den großen Christian Lindner oder irgendwen anbeten, dass es diesmal wieder alles schön stabil bleibt. Ich habe diesmal diese Themen für dich mit dabei. Nvidia, American Express, Dogecoin, Pinterest, IBM und zu guter Letzt Unilever. Besonders spannend war es gestern bei Nvidia zu sehen. Die Aktie ist 5% gefallen und Nvidia, die haben ihren ganzen Geschäftspartnern mitgeteilt, hey, unsere Übernahme mit dem Unternehmen ARM, die so eine Chip-Architektur verkaufen, also die vor allem eine Art Patent haben, das richtig gut ist und das sie einfach weiter lizenzieren an andere Unternehmen, die Übernahme, die ist wahrscheinlich tot. Das Ganze liegt wohl an den Kartellämtern, die das ein bisschen verbieten, also gerade das britische und amerikanische Kartellamt, die Aufsichtsbehörden dort, die haben da wohl etwas dagegen. Und der Partner Softbank, der eigentlich ARM an Nvidia verkaufen wollte für 40 Milliarden US-Dollar, der ist gerade schon am gucken, wie man irgendwie ARM sonst wie loswerden kann. Also zum Beispiel, indem man für ARM einen Börsengang macht. Das steht jetzt so ein bisschen zur Diskussion. Das Problem bei der ARM-Übernahme ist, dass sie einfach essentiell für die ganze Chip-Branche sind. Und da ist eben das Problem auch für die Übernahme, dass Nvidia zu viel Marktmacht gewinnen könnte. Qualcomm, Samsung, Microsoft, Apple, Amazon und Intel, das sind zum Beispiel Kunden von ARM. Und man merkt schon zum Beispiel Samsung, Qualcomm und Intel, das sind auch riesige Chip-Größen. Das ist nicht gut, wenn die von einem anderen riesigen Chip-Konzern abhängig wären. Da möchte man einfach eben kartellrechtlich diese Abhängigkeit verringern, weil es könnte passieren, dass wirklich Nvidia mit dieser ARM-Übernahme vom, ja, nicht nur zum Konkurrenten wird, sondern auch zum Lieferanten seiner Wettbewerber. Und wenn man der Lieferant seiner Wettbewerber ist, dann könnte man theoretisch auch sagen, hey, wir beliefern dich nicht mehr. Und diese Möglichkeit soll Nvidia einfach nicht bekommen. Es stand sowieso immer ein bisschen wackelig da, diese ganze Übernahme. Ich hatte trotzdem damit gerechnet, dass man es irgendwie durchbringen kann, weil es doch sehr selten ist, dass eine Übernahme abgelehnt wird. Hier hat es aber Nvidia wahrscheinlich einfach übertrieben. Die sollten sich dann vorher erstmal genauer angucken und das wirklich durchrechnen, ob sie so eine Übernahme machen können. Aber das Risiko ist es meistens auch wert. Also jetzt die Strafe, die sie vielleicht dafür zahlen, dass sie ARM nicht übernehmen können, die hat quasi diese ganzen Chancen, die man eigentlich auch hatte. Man muss ja immer bedenken, man hatte ja auch ganz viele Chancen mit dieser Übernahme. Ich denke, das war eigentlich trotzdem ein guter Deal, nur halt ist er nicht aufgegangen. Und warum die ARM-Übernahme unter anderem auch nicht geglückt ist, das ist, weil es ein paar 31er gab, nämlich Microsoft, Amazon und Intel, die haben so ein bisschen die Behörden immer mit Informationen gefüttert und haben gesagt, hey, mit ARM, da sind wir da abhängig und da brauchen wir ARM, das könnte voll den Wettbewerb zerstören, Nvidia wäre viel zu mächtig. Ziemlich gute Strategie, Microsoft, Amazon und Intel. Aber so läuft das eben am Markt und ich finde es auch gut, wenn man ein bisschen kartellrechtlich eingreift, weil im Endeffekt hätte man tatsächlich hier ein Monopol oder die Gefahr eines Monopols, weil die ARM-Technologie, die ist praktisch so eine Art Infrastruktur für viele Chip-Konzerne schon geworden und deshalb sollte sie praktisch für jeden auch noch zu einem fairen Preis irgendwie möglicherweise einkaufbar sein. Die nächste Aktie, mit der wir es zu tun haben, ist American Express. Die sind gestern um 9% gestiegen und das ist längst nicht so viel, wie der Umsatz von American Express im vierten Quartal gestiegen ist, nämlich 30%. 30% einfach, Junge. Auf jeden Fall, die haben sogar noch die Prognose gegeben für 2022, wollen sie den Umsatz um 18-20% steigern im Vergleich zum Vorjahr. Einfach Ja, was soll man da sagen? Also American Express, die haben aktuell einen richtigen Lauf. Die Dividende haben sie auch direkt mal um 20% gesteigert. Und das Ganze trotz Omikron, vor allem auch wegen dem Gastgewerbe, also Restaurants oder auch dem Reiseverkehr, obwohl die ja immer noch auf einem deutlich geringeren Niveau als zum Beispiel 2019 rangieren. Also einfach die anderen Branchen, so E-Commerce und sowas, die haben sich bereits schon so gut erholt, dass dann trotzdem das Gastgewerbe die Erholung davon einfach dafür auswirkt, dass American Express neue Rekorde hat und ordentlich wächst. Und ich finde, da steckt auch richtig viel Potenzial dahinter, weil man muss das auch genauso nochmal bei Mastercard und Visa bedenken. Die bilden etwas mehr die Realwirtschaft, also die Gesamtwirtschaft ab. American Express ist doch schon eher eine Kreditkarte für wohlhabende Leute, muss man ja auch sagen. Und Mastercard, die haben auch ihre Prognose ja mal angegeben. Sie wollen so 20 bis 25% Gewinnwachstum pro Jahr jetzt bis 2025 schaffen. Also die ganzen Aufholeffekte einfach durch die Corona-Krise, die sind so immens. Da steckt so viel Potenzial dahinter und ich feiere es einfach nur. Also ich bin ja bei Mastercard und Visa dick investiert. Bei PayPal bin ich auch schön investiert. Ich finde die Branche super. Bei American Express bin ich tatsächlich nicht dabei. Das liegt vor allem daran, weil American Express nicht nur eine Kreditkartengesellschaft ist, sondern auch eine Bank. Also sie kümmern sich selbst um die Kredite, die sie ausgeben. Und andererseits muss ich sagen, ich finde es nicht so erstrebenswert, weil sie sind tatsächlich die teuerste Kreditkartengesellschaft von den Gebühren. Also das heißt, sie haben immer bei vielen Unternehmen, bei vielen Händlern einen Nachteil, weil Händler sie einfach nicht haben wollen. Wer ebenfalls gestern 9% gestiegen ist, wenn auch nur kurzfristig, das war der Dogecoin. Und das liegt an einem Tweet von Elon Musk. Der hat nämlich gesagt, I will eat a happy meal on TV if McDonald's accepts Dogecoin. Also er hat einfach gesagt, so ich werde ein Happy Meal im Fernsehen essen, wenn McDonald's Dogecoin akzeptiert. So, was, Bruder? Also keine Ahnung, was das sein soll. Einfach komplett komisch, aber ja, es ist halt Elon Musk, der macht ja gerne mal Tweets über Dogecoin, über Bitcoin. Ich finde es immer ein bisschen manipulativ. Ich fand es auch immer komisch, dass die SEC da nicht eingegriffen hat, aber das Problem ist auch einfach, dass diese Kryptowährungen nicht reguliert sind. Und der Grund, warum Elon Musk Dogecoin so gern mag, ist, weil es um Hunde geht und um Memes. Eine weitere Aktie, die gestern nicht so top lief, das war die Pinterest-Aktie. Die ist gestern um 8% gefallen. Das Problem ist nämlich, Pinterest hat so ein paar Top-Leute, also so Top-Manager gefeuert in den letzten Wochen. Und jetzt die neueste Entwicklung war, dass der Head of Corporate Development gehen musste. Und das zeigt bei Pinterest so ein bisschen ein Zeichen. Nämlich Pinterest hat jetzt in den letzten Quartalszeiten auch das Problem, sie haben kaum noch Nutzerwachstum und an sich auch ihre Werbeumsätze wachsen auch nicht mehr wirklich stark. Also Pinterest war ja ein richtig heftiger Corona-Krisengewinner. Wahrscheinlich aber einfach dadurch, dass die Leute zu Hause waren und dann sich gedacht haben, hey, ich muss mir irgendwas hobbymäßig raussuchen, ich brauche Inspiration für mein Leben und dann sind sie auf Pinterest hängen geblieben. Das wäre jetzt so mal meine Erklärung. Und das Problem ist, jetzt nachdem die ganzen Lockerungen kamen, haben die Leute immer weniger Grund anscheinend auf Pinterest rumzuhängen und sich Inspiration für ihr Leben rauszusuchen. Sie verbringen jetzt wieder ihre Zeit mit anderen Freizeitaktivitäten, gehen raus ins Restaurant, ich weiß es nicht. Und man merkt das so ein bisschen auch an dem Userwachstum, dass es gerade die profitable Region erwischt, nämlich die USA. Also Pinterest hatte im letzten Quartal nämlich das Problem, dass das Wachstum der US-User bei minus 10% lag. Also die Nutzer aus den USA gehen zurück. International wachsen sie auch kaum noch. Also da war es nur 1% Wachstum. Und deswegen ist die Aktie auch mittlerweile 67% unter dem Allzeithoch. Ja, und wenn man halt wenig Wachstum hat, plus dann auch gleichzeitig noch das Problem, dass man seine Nutzer nicht richtig gut monetarisiert bekommt, dann entsteht zwar natürlich auch ein Potenzial, man könnte ja zum Beispiel zu Facebook aufschließen, andererseits sind dann die Aktionäre unzufrieden und das ist wahrscheinlich jetzt erstmal das, was bei Pinterest überwiegt. Um mal einen Vergleich noch zu setzen, der durchschnittliche User bei Facebook bringt einen Umsatz von 32 US-Dollar, der durchschnittliche User bei Pinterest bringt einen Umsatz von 1,41 Dollar. So kommen wir zu einer Aktie mit wolkigen Aussichten, nämlich IBM, die sind gestern um 3% gestiegen. Und wolkige Aussichten, das ist ein Wortspiel bezogen auf den ganzen Bereich von Cloud Services, wo IBM sehr stark vertreten ist, also ist etwas Gutes gemeint. IBM konnte nämlich im letzten Quartal um 8% mit seiner Cloud-Sparte wachsen und das ist mittlerweile die größte Sparte mit 7,3 Milliarden US-Dollar Umsätzen. Auch ganz interessant, die Umsätze mit Consulting, die sind auch um 13% gewachsen, sind so bei 4,8 Milliarden US-Dollar. Und insgesamt ist der Umsatz um 6% gewachsen, also nochmal etwas geringer, dadurch, dass die andere Sparte das so ein bisschen runtergezogen hat. Ich bin jetzt kein IBM-Experte. Ich weiß, dass IBM ein Unternehmen war, das jahrelang Probleme hatte, das jetzt auch seine Sparte Kyndryl an die Börse gebracht hat per Spin-off, was berechtigt war, weil Kyndryl einfach so ein bisschen in der Vergangenheit lebt. Also die sind so auf Rechenzentren von Unternehmen spezialisiert und machen da Beratungen. Das, ja, wie soll man es sagen, es ist halt ein Bereich, der nicht mehr wirklich wächst, der jetzt einfach durch so Unternehmen wie AWS, durch Microsoft Azure und sowas ersetzt wird. Deswegen finde ich es ganz interessant, wie so IBM ein bisschen den Turnaround gestaltet. Jetzt wachsen sie auch wieder. Man müsste sich das mal ganz konkret so im Jahresvergleich ansehen. Teilweise ist das Wachstum bei IBM auch teuer eingekauft. Sie haben ja zum Beispiel mal Red Hat übernommen, was ein ordentliches Wachstumsunternehmen war. Und ist ja auch klar, dass es dann wahrscheinlich, nachdem es von IBM eingekauft wurde, auch weiterhin wächst. Also das ist so ein bisschen das, was für IBM am Laufen ist. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass IBM mittlerweile so günstig ist, dass es eine interessante Value-Position ist. Also ich persönlich fühle mich von dem Unternehmen nicht so angesprochen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, nachdem der Leidensweg von IBM-Aktionären doch schon sehr lang so lief und irgendwann könnte auch wirklich mal der Punkt gekommen sein, wo so ein richtiger Turnaround mal stattfindet, ähnlich wie es auch bei General Electric sein könnte. So, kommen wir mal zur letzten News, nämlich der Unilever-Aktie. Die hat plus minus 0% etwa gemacht und ist eigentlich irgendwie, also Unilever ist so quasi in gefühlt jedem Podcast jetzt vertreten gewesen in den letzten zwei Wochen. Und Unilever hat verkündet, sie wollen 15% ihres Top-Personals entlassen, beziehungsweise 1500 Stellen einfach freimachen. Das bedeutet also 1% der Leute entlassen. Finde ich ziemlich krass, also muss man schon sagen. Und das Ganze fußt auch so ein bisschen auf der Kritik von einem neuen Aktionär, der jetzt so in den letzten Wochen sich stärker aufgebaut hat, nämlich Nelson Peltz mit seiner Firma Trian Fund Management. Und die üben jetzt Druck auf das Unilever Management aus, also auf den Alan Jope, ich denke mal, so spricht man ihn aus. Also der hat ordentlich Druck, sowieso irgendwie gefühlt von allen Aktionären, besonders jetzt seitdem er eigentlich auch diese GSK-Konsumentensparte übernehmen wollte. Und die üben jetzt Druck aus. Das kam auch an der Börse recht gut an, dass da jetzt Druck ausgeübt wird auf Unilever. Die Aktie ist, glaube ich, ja, die ist vorgestern um so 6% gestiegen. Jetzt erhoffen sich viele andere Aktionäre, wenn da Druck mal aufs Management kommt, dass entweder vielleicht der CEO geht, das wäre eine Konsequenz, oder dass der CEO einfach mal seine Aktivitäten überdenkt. Also zum Beispiel diese große Übernahme von GSK. Ich weiß nicht, es hätte einfach nicht die Probleme der anderen Sparten wahrscheinlich gelöst. Und Unilever sollte sich eher auf die Zukunftsbereiche fokussieren. Das wird ein langsamerer Wiederaufbau des Wachstums, aber es wird ein besserer, finde ich. Also ich würde mich immer auf meine eigenen Stärken besinnen, anstatt halt irgendwie die Stärken von außen reinzuholen, weil das ist in der Regel auch immer deutlich teurer. Und Unilever hat zumindest mal gesagt, sie wollen ihr Veggie- und Milchalternativen-Portfolio ausbauen. Bis 2025 soll dann 1 Milliarde US-Dollar Umsatz pro Jahr damit entstehen und das klingt ganz cool, 1 Milliarde, aber man muss auch sagen, 1 Milliarde ist halt für Unilever nicht sehr viel. Ich persönlich hätte da größere Ambitionen gerne gesehen. Ich glaube, Unilever könnte tatsächlich hier extrem ausbauen und sich vergrößern. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde das Unternehmen sehr cool. Ich finde viele Marken davon sehr cool. Ich denke auch, dass viele Marken davon immer noch modern sind. Also anders als bei zum Beispiel Kraft Heinz, wo ich viele Marken nicht mehr so modern finde, dass man die vielleicht gar nicht mehr retten kann, denke ich anders bei Unilever. Ich glaube einfach, dass Unilever Management, das hat viele Kosten in der Vergangenheit gespart und diese gesparten Kosten, die muss man jetzt wirklich aggressiv in die Produktentwicklung investieren, in Produktmarketing. Und einfach wieder darauf verzichten, dass man Kosten gespart hat. Das ist die Konsequenz. Man kann nicht immer einfach nur Kosten sparen und gleichzeitig wachsen. Es geht nicht, das kann nur Danaher und Unilever kann es eben nicht. Deshalb vielleicht Unilever Management, könnt ihr euch das mal so zu Herzen nehmen, wäre richtig cool. So, damit sind wir auch schon am Ende des Finfo-Podcasts angekommen. Wäre richtig cool, wenn du uns folgen würdest oder uns bewertest oder am besten beides. Ansonsten mach's gut, ciao.